Herzlich willkommen zum Podcast Partnerplausch. Mein Name ist Martin Schmitz und bei mir ist mein Kollege Tobias Dolgener. Wir verantworten gemeinsam die Quality Pool Academy.
Ja, wir sind heute da und wollen über Zukunft reden, lieber Martin, über 2026 und weiter darüber hinaus. Und da gibt es unzählige Themen. Und wir haben uns heute entschieden, einmal die herauszunehmen, die den Vertriebserfolg wesentlich beeinflussen werden. So sind wir zumindest überzeugt. Ob wir es wollen oder nicht. Und welche sind das, Martin?
Ja, das sind einerseits die fast unbegrenzten technischen Möglichkeiten. Und hier denken wir meistens immer erstmal an KI, ne? Und für manche steht KI als Herausforderung im Raum, zu der man erstmal einen Zugang finden muss. Ja, und im Anschluss stellt man dann fest, dass man fast alles machen kann. Dass man sich die Grenzen bei der KI selber setzen muss. Und vor allen Dingen, die ganz wichtige Frage ist natürlich, was bringt mir das konkret?
Ja, genau. Aber wir wollen heute auch darüber reden, über die ganzen Rahmenbedingungen, die zum Beispiel durch Dokumentationspflicht entsteht und wie man dies nutzen kann, um die eigene Beratungsprozesse zu verbessern und viel effizienter zu machen. Versicherer kennen das Thema IDD ja schon und ihr, liebe Finanzierer-Kollegen, werdet damit zukünftig auch in Berührung kommen werden. Daher wollen wir heute auch darüber reden, wie dieses Thema konkret angegangen werden sollte.
Ja, und wenn wir schon mal darüber geredet haben, wie wir uns durch die Technik und Fortbildung mehr Zeit verschaffen, dann wollen wir auch darüber reden nachher, wie wir diese Zeit nutzen können. Nämlich zum Beispiel für eine gute Kundenberatung von Mensch zu Mensch. Und das Schöne ist nämlich, das Mensch zu Mensch im Vertrieb, das wird sich nicht so schnell ersetzen lassen. Hier steht uns vor allem die Vielfalt der Produkte und der Produktanbieter vor Augen, die wir ja bei uns über die Plattform allen anbieten können, sowohl den Versicherern als auch den Finanzierern. Ja, genau. Und dann sind wir schon an der Stelle beim ersten Thema. Und wir gehen heute mal zuerst zu dem Thema Technologie mit Haltung, das Thema KI. In 2026 entscheidet nicht nur Fachwissen über Erfolg, sondern auch die Fähigkeit, diese Technologie sinnvoll einzusetzen. Und deswegen schauen wir jetzt uns mal die Technologie an, aber nicht als Trend, sondern wir wollen sie nutzen als Werkzeug, als strategisches Werkzeug. Denn nichts anderes soll sie sein. Also Tobi, lass uns über die künstliche Intelligenz sprechen, Riesenthema, und darüber, was sie im Beratungsalltag für uns wirklich leisten kann. Ja, wir sprechen heute aber nicht über den Hype, sondern wir wollen über den sinnvollen Einsatz sprechen von der Thematik KI, wie gesagt. Viele Unternehmen kommunizieren aktuell ganz lautstark, dass sie jetzt auch KI machen. Das habt ihr bestimmt auch alle schon mal gehört. Tobi, für Makler und Maklerinnen bleibt dabei oft unklar, was das jetzt ganz konkret bedeutet. Das ist ja immer die große Frage bei dem Thema KI. Und deshalb wollen wir jetzt mal ein bisschen präzise werden und nicht darüber reden, ob, sondern wie. Was bedeutet unser KI-Ansatz konkret für die Academy Quality Pool und vor allen Dingen für den Beratungsalltag unserer Partner?
Ja, gute Frage, lieber Martin, und da gehe ich sehr, sehr gerne drauf rein. Ich sag euch ganz klar, unser Ansatz ist eben nicht diese wunderbare Toolschlacht, noch ein Tool, noch ein Tool, noch ein Tool, sondern wir gucken, dass wir beim Problem starten. Der Makleralltag besteht zu einem großen Teil ja aus strukturierten Aufgaben, ne? Immer wieder repetitativen Aufgaben, Vor- und Nachbereiten von Gesprächen, Dokumentationen, Informationsverdichtung, interne Abstimmungen, Kommunikation. Ja, das ist notwendig, aber das erzeugt keinen Umsatz. Das ist immer das Schade daran. KI kann genau eben hier ansetzen. Nicht um Entscheidungen zu treffen, sondern um Vorarbeit zu leisten. Texte strukturieren, Gesprächsnotizen zusammenfassen, Informationen ordnen, Checklisten erstellen und so weiter und so fort. Und das spart eure Zeit und erhöht damit die Konsistenz und eure Effektivität. Wichtig: Wir von der Academy wollen keine Technologien bei euch einführen, um modern zu wirken, sondern wir testen konkrete Anwendungsfälle, prüfen für euch die Risiken, definieren Leitplanken und übersetzen das Ganze in praktikable Systeme. Und ihr Maklerinnen und Makler und Finanzierungsberater und Berater, ihr sollt nicht experimentieren müssen. Unser Ziel ist es, euch ein System zur Verfügung zu stellen und auf dieses System trainieren wir euch dann, wenn man so sagen möchte. Also wir zeigen euch, wie man dieses System erfolgreich einsetzt. Denn KI ist aus unserer Sicht ein Werkzeug, ein Effizienzwerkzeug und kein Ersatz für eure Fachlichkeit. Im Gegenteil, die brauchen wir ganz stark, um die KI richtig für euch trainieren zu können. Es ersetzt also nicht eure Beratung und wird es auch nie, also hier keine Angst vor der KI, sondern das ist ein Hebel, um eure Beratung noch professioneller und vor allem wirtschaftlich stabil zu machen.
Jetzt höre ich ja immer mal wieder, ich werde KI nutzen. Ich meine, dass das Sinn macht, ist klar. Aber jetzt wissen halt viele nicht, wo soll ich da jetzt mit anfangen? Also und das Problem dabei ist ja selten die Technik an sich, sondern das Problem ist die Orientierung. Ohne klaren Einstieg wirkt alles wahnsinnig komplex. Und Unsicherheit, das ist zumindest bei mir oft so, die führt dazu, dass man gar nicht erst richtig startet damit. Wo liegen denn aus deiner Sicht die ersten sinnvollen Anwendungsfelder in KI im Makleralltag, wenn ich mich damit vorher noch nicht so sehr befasst habe?
Ja, auch eine sehr spannende Frage, Martin. Und ich glaube, der Einstieg sollte eben immer sein, dass wir uns darüber Gedanken machen, welche Aufgaben entstehen immer wieder und immer wieder und immer wieder, die uns aber ganz viel Zeit kosten. Das ist, glaube ich, so das Thema, aber auch ein überschaubares Risiko haben. Zum Beispiel kann ich so klassische Anfragen, die meine Kunden immer wieder an mich stellen, per E-Mail automatisieren. Die KI nimmt diese E-Mail auf, sagt, ah, die kenne ich ja schon, die Frage, habe ich schon 100-mal gehört, formuliert eine automatische Antwort und legt mir diese E-Mail dann in meinem Entwürfe-Postfach ab. Meine Aufgabe ist es also dann als Makler und Maklerin nicht mehr, die E-Mail zu schreiben, sondern nur noch kurz drüber zu lesen und zu checken, hat die KI es richtig gemacht und vielleicht den einen oder anderen Typo rauszuholen. Interne Notizen, Gesprächsnotizen mitlaufen zu lassen und Voraussetzung, dass der Kunde damit natürlich einverstanden ist, zum Beispiel auch so eine Zoom-Beratung oder eine Teams-Beratung mit einer KI aufzuzeichnen und damit das Protokoll zu haben und sich zusammenfassen zu lassen. Also meine Erfahrung ist halt, die KI kann wesentlich schneller tippen, als ich es jemals im Leben machen könnte. Und wenn wir merken, dass wir für solche Aufgaben eben anstatt 15 Minuten nur noch 5 Minuten brauchen, aber das bei gleicher oder vielleicht sogar besserer Qualität, dann habe ich davon einen konkreten Nutzen. Ein zweiter Bereich, in der die KI wirklich super gut ist, ist dieses Thema Research, also recherchieren, Informationsverdichten. Wir brauchen oft unheimlich viele Unterlagen, Vertragsbedingungen etc. pp., die wir lesen müssen. Gesellschaften verändern ihre Produkte und so weiter und so fort. Und hier kann ich diese Informationsquellen von der KI lesen, zusammenfassen lassen und es für mich in eine Reihenfolge, in ein System, in eine Ordnung bringen, wenn ich das mal so sagen darf. Die Entscheidung bleibt immer bei Menschen, das ist ganz wichtig. Ja? Der KI beschleunigt lediglich unsere Vorarbeit. Und ja, komplexe Fälle, komplexe Anfragen, schwierige Anfragen könnten wir als drittes voranalysieren lassen, nicht im Sinne von einer automatisierten Entscheidung, sondern eben wirklich als Unterstützung. Wo gibt es ein typisches Muster vielleicht, was ich entdecken kann? Und nochmal, ihr seht es, KI ersetzt hier null Beratungskompetenz, sondern es geht wirklich darum, repetitive Prozesse zu vereinfachen, zusammenzufassen. Mein Credo mit der Nutzung von KI ist immer, ich muss die 20% identifizieren, die mir viel Zeit rauben. Und wenn ich die weg habe, dann habe ich nur noch 80% Arbeit und habe 20% mehr für Effizienz und kann das mehr in die Beratung stecken.
Das ist oberspannend, weil wir alle davon träumen, dass wir uns Zeit verschaffen und Prozesse abkürzen, die wir nicht mögen oder die einfach keine Entscheidungen direkt betreffen. Aber sobald es jetzt um KI geht, kommen natürlich auch immer gleich berechtigte Fragen. Jetzt sage ich mal so ein paar Wörter, die dazugehören. Datenschutz, Verlässlichkeit, Haftung, Kontrolle. Also gerade im Finanz- und Beratungsumfeld ist Vertrauen das zentrale Kapital, was wir haben. Wenn hier Unsicherheit entsteht, dann komme ich ja wieder zu dem Punkt, dass ich eventuell die Technologie gar nicht nutze oder sie meide sogar. Wie geht man denn jetzt mit solchen Bedenken um, organisatorisch oder beziehungsweise wie machen wir das bei uns in der Academy für unsere Vertriebspartner? Wie geht man mit diesen Bedenken um, Tobi?
Ja, also wir gehen da zwei ganz klare Wege und von denen lassen wir uns auch nicht abbringen. Das eine ist Aufklärung und das andere sind klare Leitplanken. Bis hier und nicht weiter, sage ich immer so gern. So schön. Was heißt das? Aufklärung heißt zum einen, wie kann ich KI datenschutzkonform nutzen und welche Tools nutze ich da? Jetzt rede ich doch von Tools, obwohl ich vorhin versprochen habe, dass ich es nicht mache. Was heißt das aber? Wir orchestrieren für euch die Tools. Wir stellen euch die Tools zur Verfügung und sagen, hier geht das und da geht das nicht. Und lieber Makler, entscheide selber, was nutzt du jetzt? Und zum Zweiten stellen wir Techniken zur Verfügung, wie man eben das Thema datenschutzkonform nutzen kann. Wir alle kennen ChatGPT, der größte Datenschlucker der Welt, personenbezogene Daten, No-Go, garantiert nicht, beispielsweise, eine ganz klare Ansage. Zweite Möglichkeit, wir sprechen von Mistral, einer europäischen KI. Da sieht es schon besser aus, da können wir schon viel mehr. Aber die Leitplanke heißt, personenbezogene Daten dürfen eigentlich nicht rein. Was könnte ich also zum Beispiel tun? Wir zeigen euch, wie man Informationen so verklausuliert, dass sie nicht personenbezogen sind, aber euch dennoch genug Informationen liefern, mit denen ihr arbeiten könnt. Das sind so die Themen, also Aufklärung und Leitplanke. Du sagtest Vertrauen bzw. Kontrolle. Ja, genau das ist auch so ein Thema. Wir bauen in die KI-Tools, in die Systeme, die wir euch vorstellen, immer Kontrollmechanismen ein. Ich habe es gerade vorhin schon gesagt. Es wird hier nie automatisch eine E-Mail an den Kunden versendet werden, sondern wir legen ein Postfach an, beispielsweise zeigen euch, wie das geht, in denen die ganzen Entwürfe reinkommen. Und dann habt ihr nachher am Ende des Tages 20 Entwürfe oder zu einem gewissen Zeitpunkt und ihr müsst die E-Mail eben nicht mehr schreiben, sondern nur noch kontrollieren. Und Richtigkeit der Antwort, ja, auch das klären wir. Zum Beispiel fängt KI immer an zu halluzinieren. Was heißt das? Wenn ich mit einer KI in so einem Chatverlauf zu lange diskutiere, wird die KI verwirrt. Deswegen ist unser mein Lieblingstipp, für jede Frage solltet ihr eine neue Anfrage stellen und nicht in so einem Endlos-Chat mit so einer KI arbeiten. Das heißt, zusammengefasst, wir klären euch auf, wir helfen euch, wir befähigen euch, diese Dinge zu nutzen und vor allem das rechtskonform zu nutzen. Und KI ist euer zukünftiger zusätzlicher Assistent, es ist kein Entscheider. Und eins ist klar, die Rollenverteilung muss bis zum Ende klar bleiben.
Das klingt alles unheimlich spannend und auch vor allen Dingen vor dem Hintergrund, dass wir hier vielleicht auch wirklich eine Möglichkeit kriegen, das Ganze strukturiert anzugehen. Und die Frage ist natürlich klar, KI verändert alles Mögliche, ne? Verändert viele Prozesse in unserem täglichen Arbeiten. Und was wir ja natürlich von der Academy aus auch wissen, verändert auch die Weiterbildung an sich. Jetzt ist natürlich die Frage immer, ist die KI ein Einzelthema in einem Seminar oder wird sie als integraler Bestandteil moderner Entwicklung genommen? Die Frage ist natürlich an der Stelle, welche Rolle spielt KI in der Weiterbildungsstrategie für die nächsten Jahre? Sagen wir mal jetzt erstmal 2026.
Also, wichtig ist, KI ist kein Inhalt. Das ist nichts, wo wir sagen, das erstellt für uns Materialien oder Inhalte, sondern die KI ist ein Werkzeug. So wie wir irgendwann mal gelernt haben, PowerPoint zu nutzen und eben nicht mehr Bilder an die Wand zu malen, sondern mit PowerPoint-Folien unsere Vorträge zu unterstützen, so wird KI logisch in den Lernprozess mit eingebaut, um uns eben zu unterstützen. Das konkret für Teilnehmerinnen und Teilnehmer soll KI eben ein praktisches Einsatzfeld sein. Das ist mir ganz, ganz wichtig. Nochmal, Gesprächsleitfäden können dafür erstellt werden, komplexe Fälle, auch Argumentationslogiken. Ich habe neulich eine spannende Studie gelesen aus dem McKinsey Research heraus. Da geht es um die Frage, wer profitiert von KI am meisten? Und die Studie hat ergeben, dass Menschen, die eine Expertise und tiefes Wissen besitzen, die kriegen einen unheimlichen Boost an Effizienz hin, weil sie repetitive Aufgaben an die KI abgeben und sie danach kontrollieren können. Und junge Menschen, die im Prinzip das Thema noch gar nicht verstanden haben, das Thema Versicherung oder das Thema Baufinanzierung zum Beispiel, die kriegen aus der KI heraus nur Blabla. Na Martin, wir kennen das ja auch. Wenn wir irgendwelche Texte sozusagen uns eben von der KI schreiben lassen, dann stellen wir fest, wow, super geiles Geschwafel, aber wo ist denn eigentlich der Inhalt hingekommen? Ja? Und das ist eben genau dieses Thema, wo wir es nutzen. Wo nutzen wir es als Akademie? Wir versuchen eben zum Beispiel, die Lernprozesse damit noch stärker zu individualisieren. Partner A muss bei Z anfangen, weil er A bis X schon beherrscht und braucht nur noch die Spitze des Eisberges. Und Partner B, ein junger, neuer, angebundener Partner, den muss ich durch die ganze Kette führen. Und das zu identifizieren, das ist eben, wie gesagt, die Möglichkeit, für die wir KI am Ende des Tages nutzen können. Es geht eben darum, den Transfer zu erleichtern. Und nochmal, wichtig ist, ein Mensch braucht eine solide Grundausbildung, muss sich dann eine Expertise erarbeiten und muss diese Expertise mit praktischen Inhalten füllen. Und wenn er das gemacht hat, dann ist er ready to go für KI. Wenn er das noch nicht hat, also dieses Grundlagenwissen noch nicht hat, dann wird er schlimmerweise nur Blabla wiederholen und das bringt uns am Ende des Tages nicht weiter. Und das ist unser strategischer Ansatz zu sagen, wir gucken hin, bist du schon ready for KI oder fange ich doch nochmal beim Grundbuch an oder beim Lesen einer Versicherungsbedingung?
Ganz wichtig, ne, dass wir da ganz konkrete Themen haben, wo jeder was mit anfangen kann. Was rätst du denn Maklerinnen oder Maklern, die noch skeptisch oder unsicher sind? Weil wäre ja schade, wenn man da gar nicht mit anfangen würde.
Ganz pragmatisch. Ausprobieren und scheitern und auf die Fresse fallen, entschuldigt mein Hochdeutsch, und nochmal wieder aufstehen. Ja? Erfolg heißt ja, einmal mehr aufstehen, als man hingefallen ist. Und das ist das Gleiche auch mit KI. Guckt es einfach euch an, probiert es aus. Ich habe die Erfahrung gemacht, am Anfang kostet mich das unheimlich viel Zeit, diese KI auf mich zu trainieren. Das spare ich aber hinten wieder ein. Und wenn man mal so einen Monatszyklus uns anguckt und sagt, in der ersten Woche mache ich anstatt 40, 60 Stunden, habe dafür die letzte Woche im Monat frei, dann ist das für mich ein Ergebnis, was sich gelohnt hat, weil ich über den ganzen Monat 20 Stunden gespart habe. Ja? Das wäre so das Wichtige. Und auch wichtig, immer dran denken, KI liefert nur Rohmaterial, das ist immer noch überarbeitungswürdig und deswegen hinschauen, was ist eine Arbeit, die mich nervt und viel Zeit kostet und die mal damit ausprobieren. Und wenn man dann das erste kleine Erfolgserlebnis hatte, dann hat man so einen kleinen Boost und das ist wichtig. Kompetenz entsteht nicht, indem man sitzt und wartet, sondern Kompetenz entsteht dadurch, dass man anwendet, reflektiert, Fehler macht und, wie schon gesagt, einmal mehr aufsteht, als man hingefallen ist.
Ja, jetzt haben wir eine ganze Weile schon über das Thema KI geredet, weil das ein wichtiges Thema ist, weil das unsere Zukunft abbilden wird. Und dann will ich zum Abschluss dieses Blogs nochmal eine grundsätzliche Frage aufwerfen. Wir kennen das ja alle, also zumindest jeder, der das beobachtet, intensiv beobachtet, Technologie verstärkt das, was bereits vorhanden ist. Also das heißt, wenn Prozesse beispielsweise chaotisch sind, dann beschleunigt die KI das Chaos sogar noch.
Ja.
Das, andererseits, wenn Prozesse klar sind, dann kann KI die Effizienz und die Klarheit erhöhen. Und deshalb, das ist ja immer das Thema, ist die Frage der Haltung entscheidend. Deswegen haben wir dieses Thema ja auch mit drin bei dem Thema KI. Ich glaube, das ist eine ganz entscheidende Thematik. Wie gehe ich damit um? Welches ist meine Haltung zu dem Thema KI? Und Tobi, wie passt denn der KI-Einsatz zu unserem Beratungsverständnis? Weil das ist ja der Schlüssel für die Haltung.
Genau, für mich bedeutet KI passt immer dann, wenn sie Beratung menschlicher macht und eben nicht technischer. Wenn Routinenaufgaben schneller erledigt werden, dann bleibt mehr Zeit für die Beratung. Zuhören, Einordnung, Verantwortung übernehmen. Das ist so das A und O, das dahinter steckt. Das Quality Pool Beratungsverständnis basiert auf Qualität, Transparenz und Partnerschaft. Und KI kann das stärken durch bessere Dokumentationen, klarere Strukturen und schnellere Reaktionen. Verantwortung wird niemals abgegeben oder verschoben. Der Makler, der Finanzierungsberater, der bleibt der Entscheider, er bleibt der Ansprechpartner und er bleibt der Garant für Qualität. Und unser Ziel ist es, diese Balance in die Breite zu bringen. Und wenn diese Balance gelingt, dann ist KI keine Bedrohung mehr, sondern dann ist sie ein strategischer Wettbewerbsvorteil.
Das ist die Zukunft.
Ja.
Genau. Und jetzt haben wir so viel über die Zukunft geredet. An der Stelle, jetzt will ich doch mal kurz nochmal auf die Vergangenheit schauen mit dir gemeinsam und mal das vergangene Jahr nochmal ein wenig beleuchten. Und wenn wir das tun, dann fällt uns eine Sache besonders auf von unserer Seite, von der Akademie aus, nämlich unsere IDD-Formate. Vor allen Dingen dabei die Deep Dives. Ich bin jetzt beispielsweise bei dem Thema der Versicherer. Die waren stärker nachgefragt als viele klassische Fachveranstaltungen. Das ist bemerkenswert, weil IDD ursprünglich eine regulatorische Verpflichtung ist, und auch als solche wahrgenommen wird, also gar nichts Positives ist. Übrigens nebenbei gesagt, das ist ja eine Sache, die es, im Versicherungsbereich jetzt schon einiger Zeit gibt, diese IDD-Zeiten, das heißt also die Weiterbildungsnachweise, die man bringen muss. Was in der Zukunft, jetzt bin ich noch mal ganz kurz, über die Zukunft, auch beim Finanzierungsbereich eine Rolle spielen wird, jetzt im Moment noch nicht, aber das wird wahrscheinlich kommen. Und wenn man dieses IDD als regulatorische Verpflichtung eben wahrnimmt, dann ist da immer eine gewisse Skepsis mit dabei. Und viele fragen sich deshalb, was hat sich jetzt verändert? Warum funktioniert das Modell, was wir gemacht haben, mit dem Thema Deep Dive, mit dem Thema IDD beim Bereich Versicherung? Warum hat das so gut funktioniert, obwohl es auf dem Papier eigentlich nur Weiterbildung ist?
Also der Erfolg liegt von meiner Seite aus ganz klar darin, dass wir einen Perspektivwechsel eingehen. Wir behandeln eben IDD nicht irgendwie als Nachweispflicht, sondern als ein unternehmerisches Werkzeug. Die Weiterbildung, wenn die nur als Regulatorik verstanden wird, dann entsteht immer Widerstand und Widerstände sind einfach doof, ne? Deswegen muss man das als strategischen Hebel verstehen für eine bessere Beratung. Und deswegen ist unser Konzept bewusst anders gestrickt, nämlich extrem praxisorientiert. Wir arbeiten hier nicht abstrakt, sondern an der realen Beratungssituation entlang. Wir analysieren die Entscheidungswege, beleuchten die Risiken, sprechen über Grenzfälle und wir nehmen den Teilnehmer auch mit. Der bekommt bei uns eben nicht nur Wissen, sondern, und vielleicht nervt es den einen oder anderen schon, ein System an die Hand, mit dem er danach wirklich erfolgreich ist. Das ist, glaube ich, der wesentliche Unterschied in 2026, dass wir verstehen müssen, Systeme zu beherrschen und anzuwenden. Ja, und dann haben wir eben immer die Möglichkeit für Diskussionen. Wir binden unsere Makler ein. Es gibt halt nicht die Folienschlacht, wo man sich berieseln lässt 20 Minuten oder eine Stunde, sondern wir wollen mit den Menschen reden und in Kontakt geben. Und das gibt dann Orientierung. Und das ist der eigentliche Mehrwert bei uns.
Also weniger juristisch, weniger Folien, weniger Pflichtprogramm, stattdessen einfach mehr Praxisnähe und Diskussion, ne?
Ja, genau. Eine ganz andere Didaktik. Wir beginnen halt nicht beim Paragraphen, sondern bei der klassischen Beratungssituation. Erst wenn klar ist, welche Entscheidung getroffen werden muss und welche Konsequenzen das hat, dann ordnen wir das vielleicht manchmal rechtlich ein. Aber ganz ehrlich, lesen kann ja jeder von uns, oder? Und der zweite wesentliche Unterschied ist, dass wir auch auf Fehlerkultur eingehen. Ich stelle immer die Frage am Abschluss von so einer Deep Dive-Serie: Liebe Versicherungsgesellschaft, und jetzt Butter bei die Fische, was läuft bei euch nicht? Seid doch mal ehrlich, lasst euch doch mal richtig sozusagen darüber aus. Und das gefällt den Leuten halt, dass sie dann auch mal ehrliche Antworten bekommen. Und drittens, wir legen immer den Weg auf den Vertrieb, also auf Argumentationsfähigkeit. Wie kann ich eben meine Produkte auch wirklich verkaufen und setzen damit immer so einen schönen Impuls sozusagen in Richtung der Vermittler und sagen, hey, heute ist der erste Schritt vom Rest deines Lebens, wie man so schön heißt, oder der erste Tag vom Rest deines Lebens, jetzt geht's los und jetzt leg los und nimm das Produkt mal in die Hand und das kannst du mit den und den und den Maßnahmen machen. Genau.
Ein besonderes Format innerhalb der IDD-Welt sind ja unsere Deep Dives. Ich habe es eben schon mal erwähnt. Und viele davon oder beziehungsweise fast alle im Podcast-Style, also so wie jetzt gerade wir das machen. Viele hören das dann unterwegs, manche vielleicht sogar zu mehreren zusammen im Team. Und das Ganze ist natürlich interessant, weil man bei der fachlichen Tiefe oft an Präsentationen oder Webseminare denkt. Und nicht an diese Art von Audioformaten, wie wir das jetzt mit den Podcasts machen. Aber wir sehen das ja aus den Feedbacks bei uns in der Academy. Offensichtlich trifft dieses Format einen Nerv. Warum ist das so, mein Lieber?
Ja, also eine Beratung ist ja selbst ein Gespräch. Das ist ja so. Also wir reden ja miteinander. Und so ein Podcast macht es genau. Das gibt eben den Dialog und das bietet uns eben die Möglichkeit für den Perspektivwechsel und eben fürs Nachfragen und auch fürs Abwägen. Man hört nicht nur das Ergebnis, sondern man bekommt den gesamten Denkprozess von so einer Gesellschaft mal mit. Was steckt dahinter? Wir holen uns ja nicht irgendwen sozusagen in dem Podcast auch als Gesprächspartner, sondern wir haben ja da auch Menschen, die an Innovationen beteiligt sind und die in den Versicherungsgesellschaften oder auch in den Gesellschaften von Bankpartnern eben Entscheidungen mittreffen. Und das Ganze ist für unsere Makler, und das ist das Entscheidende, viel flexibler. Du hast es schon gesagt, manche hören das einfach so nebenbei beim Autofahren. Wichtig, in der Gruppe hören wäre ein bisschen doof, weil dann kriegt nur einer, nämlich der, der den Computer angemacht hat, die IDD-Minuten und die anderen drei nicht. Also da mal drauf achten.
Das ist auch wieder wahr.
Mal drauf achten, dass da alle sozusagen zuhören oder eingeloggt sind. Aber das hat unsere Teilnehmerquote halt unheimlich erhöht, weil man sich das praktisch aufs Handy legen kann, die Kopfhörer rein und das ganz entspannt hören kann und nebenbei halt doch was machen kann und nicht gebannt auf den Bildschirm gucken muss. Ja. Und ein weiterer Punkt, das ist wie schon gesagt die Authentizität, weil ich halt die Leute oder auch du, wenn du die Podcasts führst und moderierst, die Leute nicht vom Haken lässt. Ja, nochmal, also die Frage, die ich immer stelle, ist: Butter bei die Fische, was funktioniert bei euch nicht? Oder eine Lieblingsfrage ist: Welchen Kunden wollt ihr nicht? Mit welchen Kunden brauche ich bei euch gar nicht ankommen? Und dann sagt mal so eine Bank halt: Wenn der nicht 20% Eigenkapital hat, dann kommt mit dem gar nicht an, die wollen wir nicht haben. Oder sagt so eine Versicherungsgesellschaft: Naja, wenn der Rücken hat, lass den einfach weg. Ne? Dann brauchst du bei mir nicht vorstellen. Und das gibt halt den Maklern Orientierung, mit der sie wirklich, wirklich arbeiten können. Und es erzeugt bei der Gesellschaft, und deswegen sind auch die Gesellschaften so bereit, zu uns zu kommen, unheimlich Glaubwürdigkeit. Und das merken die auch in Abschlusszahlen.
Jetzt stehen ja 2026 ja über 100 IDD-Termine an bei uns. Jetzt stellt man sich natürlich da irgendwie immer die Frage, das ist natürlich sehr ambitioniert und das hat immer so ein bisschen dieses Risiko, dass wenn man das so hoch skaliert, dass die Qualität dann nicht leiden darf. Denn am Ende zählt ja nicht die Anzahl der Termine, sondern auch der Inhalt, also die Wirkung, damit ich die Zeit, die ich dort verbringe, auch effizient nutze. Wie machen wir das denn? Wie stellen wir denn sicher, dass die Qualität und nicht nur die Quantität im Vordergrund steht. Aber wir reden ja über Podcasts, ne?
Ja, also als allererstes priorisieren wir ganz klar die Wirkung. Und zwar die Wirkung vor der Vielfalt. Ist ganz, ganz wichtig. Es darf nicht jedes Thema bei uns rein. Es gibt einige Gesellschaften, also ich will nicht sagen, dass sie Schlange stehen, aber die sagen: Oh, können wir mal wieder einen schönen Podcast machen? Wir haben hier ein neues Produkt. Dann sagen wir: Nö, weil für Produktvorstellungen ist es nicht gedacht. Das ist nicht unser Ziel. Wir wollen hier echte Wirkung erfalten. Und wir wollen Probleme und den Beratungsalltag für euch lösen. Das ist ganz, ganz wichtig. Und wenn diese Fragen eben nicht beantwortet werden können, dann schafft es das Thema nicht in unserem Podcast. Zweitens, ganz klar, wir reden nicht nur über KI und wir wollen die KI nicht nur für euch sozusagen aufbereiten, wir nutzen sie auch, ganz logisch. Das hilft uns, die Themen zu fokussieren, das hilft uns, Fragen aufzuwerfen. Wie gesagt, wenn man mit KI gut umgehen kann, dann packe ich dort Informationsmaterialien rein, dann packe ich dort Kontext rein, dann packe ich dort Fragen von Makler rein und dann entsteht ein Podcast-Skript. Und wenn man weiß, wie man so ein Podcast-Skript schreibt, also die Expertise besitzt, dann liest man das und denkt sich: Ja, bla bla KI, das kann ich rausschmeißen, aber das ist eine gute Frage, die lasse ich drin. Und so entsteht das. Und drittens, wir sind immer auf euer Feedback angewiesen. Also auch auf diesen hier, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn ihr also in irgendeiner Art und Weise Feedback hinterlasst, liked, klickt, diesen Podcast weiterschickt, sehr, sehr gerne. Aber könnt uns auch schreiben, was euch gefallen und was euch nicht gefallen hat, weil Feedback fließt immer sofort in unsere Podcast-Skripts mit ein. Weil Qualität heißt für uns, eine Weiterbildungsstunde, die ihr genutzt habt, die muss sich für euch am Ende des Tages rentieren.
Und das ist immer so ein Dialog, der ganz wichtig ist, nämlich das mit dem Feedback. Ich will das nochmal aufgreifen, weil du das jetzt schon gerade gesagt hast. Viele berichten dann, dass sie nach mehreren Academy-Formaten anders auftreten. Also beispielsweise souveräner, strukturierter, ruhiger. Und jetzt klingt das so nicht messbar und weich, also soft, hat aber starke Auswirkungen, harte Auswirkungen auf die Abschlussquote, auf die Kundenbindung und auf Weiterempfehlungen. Mich interessiert deshalb, wie beobachtest du konkret? Was beobachtest du dabei als Veränderung?
Ja, also nochmal, wie gesagt, die Makler sind sehr, sehr viel positiver sozusagen in diesen Podcasts unterwegs und weil das ja Live-Podcasts sind und wir so um die 100 Menschen dabei haben, brauchen wir in der Regel oft jemanden, der das Fragentool beobachtet. Und dann merkst du halt schon, wie die Leute sich damit beschäftigen und wirklich sehr, sehr gute Fragen stellen. Und dann wird es wieder gespiegelt eben auch von den Maklerinnen und Maklern im Nachgang, dass sie viel mehr Sicherheit bei gewissen Themen hatten und dass ihre Fragenstrukturen sich viel, viel besser sozusagen eingestellt hatten und dass sie vor allem ja harte Produktfacts viel besser verstanden haben und auch wieder besser transportieren konnten. Und das erlebt man dann auf so Veranstaltungen, wo man mit den Menschen dann ins persönliche Gespräch kommt und sieht das. Das ist einfach wunderbar und genau das ist ja auch unser Ziel, Menschen zu befähigen, flüssiger, besser, lockerer, entspannter zu werden.
Jetzt will ich noch mal ganz kurz als Abschluss für dieses Thema mit IDD und unsere Podcast-Formate. Wie gesagt, das ist jetzt nicht nur ein Thema für Versicherer, es wird in der Zukunft auch für die Finanzierungsseite interessant sein. Und natürlich logischerweise wird Weiterbildung deswegen auch noch stärker unter Druck stehen in der Zukunft. Zeit ist knapp, Komplexität steigt, regulatorische Anforderungen, wir kennen das, das haben wir jetzt ja gerade auch miteinander besprochen, das Thema IDD beispielsweise, Weiterbildungszeiten. Und deshalb ist das entscheidend, wie entwickeln sich die IDDs und die Deep Dives weiter? Was wird sich 2026 bei IDD und Deep Dives möglicherweise verändern? Möglichst kurze Antwort, Tobi, damit wir zum nächsten Thema kommen können.
Ja, ich gucke auch schon auf die Uhr, da hast du recht. Ja, also wir wollen es noch individueller und noch modularer machen, um es mal ganz kurz und knapp zusammenzufassen. Jeder hat seinen eigenen Entwicklungsweg. Durch KI etc. pp. Können wir viel, viel schneller arbeiten. Das heißt, wir haben hoffentlich auch mehr Zeit für Brainspace, für Training des Gehirnmuskels. Und das muss ich halt so individuell wie möglich machen. Genauso wie ich ja auch meinen Oberarm und meinen Unterarm anders trainiere, so muss ich auch mein Gehirn selektiv trainieren. Und das wollen wir anbieten, indem wir Weiterbildung noch modularer, noch angepasster auf den eigenen Menschen sozusagen machen. Und das nutze ich jetzt, Martin, um die Rollen zu wechseln an dieser Stelle und jetzt dich mal auf den heißen Stuhl zu nehmen und auch ob der Zeit sozusagen darauf zu achten, dass wir heute euch nicht zu lange langweilen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, beziehungsweise ich hoffe, ihr habt bis hier noch Spaß gehabt. KI, Effizienz, Struktur, Prozesse, das sind alles so Dinge, bei denen wir helfen können, aber dabei haben wir eben auch eine riesen Bandbreite an Produktpartnern und Produkten im Angebot und das ist ja für viele sehr herausfordernd da draußen. Warum? So ein Kundenangebot zu optimieren, ist halt nicht ganz einfach, weil es gibt so eine Vielzahl an Finanzpartnern und Banken auch da draußen, die haben unterschiedliche Annahmerichtlinien, das Ganze gilt natürlich auch für die Versicherer und die haben eine unterschiedliche Prozessgeschwindigkeit. Und Vielfalt ist natürlich ein riesengroßer Vorteil, aber auch nur dann, wenn man ihn am Ende des Tages wirklich beherrscht. Und genau hier kommt ein Thema ins Spiel, das oft unterschätzt wird, nämlich der strukturierte Bankenmix. Und die Frage ist also nicht, haben wir genug Auswahl, sondern die Frage ist, treffen wir richtige Entscheidungen?
Ja, genau, denn Auswahl haben wir ja genug auf der Plattform. Also sowohl bei den Versicherern mit den vielen Produktanbietern als auch bei den Finanzierern mit den vielen Bankpartnern, auch Produktanbieter prinzipiell gesehen. Und da haben wir unheimlich viele unterschiedliche Produktpartner. Die haben unterschiedliche Annahmerichtlinien, verschiedene Zielgruppen, unterschiedliche Prozessgeschwindigkeiten. Also viele, viele Fragen. Frage ist eigentlich danach, nicht haben wir genug Auswahl, sondern treffen wir die richtige Entscheidung?
Und KI kann uns da ja auch nicht helfen, ne? Also schon die Auswertung zu machen, aber wirklich so digitale Unterlagen, Check, Haken dran, aber so wirklich kann uns KI da auch nicht helfen, ne?
Ja, und das ist das eben, ne? Dass wir da eben halt tatsächlich guten Prozess brauchen und eine strategische Entscheidungskompetenz, die in uns selber ist, ne? Also KI kann uns sagen, was möglich ist, das kann sie, aber sie entscheidet nicht, welche Bank oder welcher Produktpartner langfristig die beste Lösung für diesen Kunden ist, den ich gerade habe.
Ja, und das ist, glaube ich, in der Baufinanzierung echt entscheidend, ne? Denn hier geht es nicht um ein Produkt von der Stange, sondern von einer sehr individuellen, oft langfristigen Verpflichtung. Im Übrigen auch bei der Versicherung, gar kein Thema.
Wir können uns ja den Markt mal anschauen. Es gibt eine Vielzahl an, nehmen wir mal das Beispiel Finanzierung. Ganz viele Finanzierungspartner. Ich denke, das lässt sich aber auch auf die Versicherungsthematik übertragen an der Stelle. Jede Bank hat da ihre eigenen Annahmerichtlinien. Manche sind stark bei Angestellten, manche bei Selbstständigen, manche sind schnell im Prozess, manche brauchen einfach länger, Ist immer eine Frage, wie viel Zeit habe ich gerade an der Stelle. Manche sind flexibler bei Sonderkonditionen, können auch mal was bieten, was also über den normalen Standardprozess hinausgeht.
Ja, und das ist doch eigentlich ein Vorteil, oder? Vielfalt bedeutet doch mehr Möglichkeiten für die Kunden.
Genau, richtig. Aber eben nur dann, wenn man diese Vielfalt auch beherrscht, also wenn diese Vielfalt auch beherrschbar bleibt. Wenn ich mit 30 oder 40 Produktpartnern arbeite, aber keine klare Struktur habe, dann entscheide ich situativ. Einfach so. Und situative Entscheidungen sind selten strategisch.
Ja, und ja, wir haben ja auch schon oft drüber geredet. Ich glaube, 2026 wird noch komplexer im Markt, ne? Da wird die Komplexität eher zunehmen als abnehmen. Ich glaube, Regulatorik wird auch nochmal steigen. Es wird mehr Anforderungen, mehr Spezialisierung geben. Und dann brauchen wir doch eigentlich mehr Orientierung und nicht noch mehr Auswahl, oder Martin? Wie siehst du das?
Ja, und damit sind wir nämlich genau beim Kernpunkt, ne, dem strukturierten Bankenmix, dem strukturierten Produktpartnermix. Es geht also nicht darum, möglichst viele Banken im Portfolio zu haben, sondern es geht darum, bewusst ausgewählte Partner zu haben, die unterschiedliche Szenarien abdecken.
Also, meinst du sowas wie eine strategische Aufstellung? Also eine Bank mit hoher Flexibilität bei Unterlagen, eine Bank mit starker Kompetenz bei Selbstständigen, eine Bank mit guten Lösungen bei wenig Eigenkapital, eine Bank, die knappe Haushaltsüberschüsse noch tragfähige Lösungen ermöglicht, sowas in der Art?
Genau, denn dann wird Auswahl zu einem Werkzeug, ne, und nicht zu einer Belastung.
Okay, dann lass uns mal auf das Thema Unterlagen gucken. Ja, das ist ja auch für die Versicherer bestimmt interessant. Die müssen ja auch ganz viele Unterlagen hochladen. Wie macht man das, wenn da mal was fehlt? Wie ist denn das überhaupt beschaffbar?
Ja, das passiert häufiger, als man denkt. Also, nicht jeder Produktanbieter geht damit gleich um. Also die Situation, wenn bestimmte Sachen gefordert werden, aber nicht lieferbar sind oder zumindest zunächst mal nicht lieferbar sind, die ist eine Herausforderung, der wir uns im Prinzip alle täglich zu stellen haben. Das ist immer dieses Riesenthema. Und manche Produktpartner bestehen dann strikt auf den vollständigen Dokumenten und andere prüfen pragmatischer oder bieten auch mal alternative Sachen an, die man als Nachweis bringen kann. Also eine sehr unterschiedliche Herangehensweise an der Stelle.
Ja, und ich schätze ja deine Expertise, da sind wir wieder, in diesem Markt sehr hoch. Das heißt natürlich, wenn ich das vorher weiß, dann spare ich mir und meinem Kunden Zeit, ne? Weil ich erspare ihm eine unnötige Ablehnung, weil wenn ich weiß, keine Ahnung, Bank XY nimmt mich nicht mit, keine Ahnung, mit einer fehlenden Eigenkapital oder eine Versicherungsgesellschaft nimmt mich nicht mit einem kaputten Knie, dann kann ich die vorher schon weglassen, ne?
Ja, ganz genau. Und das ist nämlich das Stichwort, das Thema, ne? Dieses Thema Ablehnung. Und da ist ja immer die ganz, ganz zentrale strategische Frage, wie vermeide ich die? Weil die nur Ärger bringen, Frust und natürlich unheimlich viel Zeit kosten. Das darf man ja auch nicht vergessen, ne? Man fängt ja hinterher wieder bei neu an. Und deswegen ist das so wichtig, No-Gos in Unterlagen rauszufiltern. Ne? Rücklassschriften. Ich mache mal ein paar Beispiele aus dem Thema Finanzierung. Rücklassschriften in Kontoauszügen, befristete Arbeitsverträge gibt es, ungewöhnliche Einnahmestrukturen, Vorlasten bei der Beleihung. Vieles, vieles mehr, was wir als No-Gos haben können, unter Umständen, was zu einer Ablehnung führt und also was man absolut vermeiden muss. Das ist auch unsere Aufgabe als Berater.
Ja, und in der Versicherung kann ich noch beisteuern, ne? Irgendwie Vorerkrankungen, Kündigungen des Kfz, zu viel Rechtsstreitigkeiten schon gemacht, genau. Und hier ist ja die Erfahrung dann am Ende des Tages entscheidend, ne? Ich darf nicht denken, oh, alle sind so schlimm, alle Produktpartner, also, oh, das ist ein generelles Problem. Ohne das oder mit diesem Schaden, ich kann meinen Kunden nicht versichern, sondern ich muss erkennen, hängt immer vom Produktanbieter ab, richtig, Martin?
Ja, das ist nämlich genau das, was ich als strategische Kompetenz bezeichne, was ich da eben brauche bei der Auswahl des richtigen Partners. Nicht jede Besonderheit in meinem Fall ist ein Ausschlusskriterium, nicht immer gleich. Also man kann da mal mit der einen oder anderen Produktanbieterschaft mal drüber diskutieren. Aber eben halt nur bei bestimmten Instituten. Und wenn ich das weiß, dann ist das natürlich ein Vorteil, ne, an der Stelle.
Jetzt gibt es ja so einen Punkt in der Maklerschaft, der ganz oft tabuisiert wird, nämlich wie entlohne ich mich selbst angemessen für meine Arbeit? Vielleicht, wenn ich eben auch gerade so mehr Aufwand hatte, Martin.
Ja, das ist das Thema Provision, ne, was du da ansprichst. Aber das ist ja absolut legitim, dass ich mich da entlohne. Das ist doch mein tägliches Thema, mein Geschäft. Und Da auch ist es wichtig zu wissen, manche Produktanbieter zahlen eine attraktive Vergütung, ja, verlangen aber einen sehr hohen Aufwand dafür. Das gibt es. Andere sind effizient im Prozess, was Zeit spart, haben dann aber vielleicht weniger Vergütung. Und manchmal habe ich es aber auch die Kombination so, dass ich gute Vergütung habe bei wenig Aufwand. Auch das ist immer eine Frage der Erfahrung und der Kenntnis der Anbieter, die ich dort habe. Also Beispiel, wenn ich jetzt fünfmal nachreichen muss, unterlagenmäßig ständig Rückfragen bekomme, wochenlang warte, dann kostet mich das Ressourcen. Ressourcen und natürlich auch Kompetenz beim Kunden. Also das ist eine wichtige Frage, ne? Also der effektive Ertrag ist dann geringer, auch wenn vielleicht mal mehr Provision dasteht.
Ja, und das heißt, wenn man sich einen strukturierten Bankenmix zurechtlegt, darf man auch mal auf die Wirtschaftlichkeit achten und nicht nur auf die Prozessqualität, aber eben dazu auch. Und jetzt haben wir ja gerade im Bankensektor, um das hier mal zu schließen, so dieses Thema Zinssatz. Ja, das ist ja, die Kundinnen denken immer, Hauptsache der Zins ist klein. Und da kämpfen wir als Berater ganz oft gegen an, richtig?
Irgendwie muss, genau, klar, natürlich. Wenn du von außen auf die Materie drauf guckst, also als Nichtfachmann, dann suchst du den Kriterium raus, an dem du festmachst, was jetzt gut ist und was nicht gut ist. Bei vielen Kunden erstmal im Finanzierungsbereich, vor allen Dingen der Zinssatz. Und das ist zwar verständlich, aber das ist einfach zu kurz gedacht. Es gibt eben viele weitere Kriterien, davon will ich jetzt mal so ein paar sagen. Beispielsweise die Sonderwünsche. Also der Zinssatz bei einer Bank, ich habe aber Sonderwünsche, geht aber dann vielleicht nicht bei der Bank, die ich mir sonst ausgesucht habe. Also nehme ich dann doch vielleicht wieder jemand anders. Flexibilität bei Tilgungswechsel oder bereitstellungszinsfreien Zeiten, wenn die länger mal sein müssen. Unterschiedliche Anrechnung von Einkommensarten. Oder unterschiedlicher Lebenshaltungskostenansatz. Kann man in Eurobills auch wunderbar sehen, wie das teilweise unterschiedlich gehandhabt wird. Also kommt da ruhig mal in eines unserer Seminare rein. Wir zeigen das ja da. Geschwindigkeit in der Zusage beim Produktpartner, ganz wichtiges Thema. Ganz wichtiges Thema, aber gerade bei Kaufobjekten oder überhaupt, dass der Kunde mir nicht abspringt. Dann die Kompromissbereitschaft, ne, bei fehlenden Unterlagen. Ich habe es eben schon angeteasert. Fehlende Unterlagen, Riesenthema. Wie kompromissbereit ist der Produktanbieter an der Stelle? Ne, Kapitalanleger haben wir manchmal. Da braucht es besondere Lösungen. Dann haben wir Neubaufinanzierung. Wie geht der Produktpartner damit um? Die sind nämlich teilweise ziemlich komplex. Dann flexible Modelle für junge Familien oder hybride Einkommensstrukturen. Also nur auf den Zinssatz zu gucken, ist zu kurz. Bringt uns oft, also ich sage mal wirklich in 80, 90% der Fälle nicht wirklich zum Ziel. Wenn die Bank im entscheidenden Moment eben nicht flexibel ist oder der Prozess zu lange dauert, ne, und der Kauf scheitert, dann nutzt mir der Zinssatz gar nichts, wenn es nicht zustande kommt.
Also, ich würde jetzt mal zusammenfassen und sagen, Strategie schlägt Zufall oder Strategie schlägt auch Zinssatz, oder? Was nehmen wir mit? Vielfalt ist super und dafür sind wir bekannt als Pool-Anbieter sozusagen, aber man braucht Struktur. Und es ist wichtig, dass wir eine effiziente Vorstrukturierung haben, richtig?
Genau.
Aber die Entscheidung, welchen Partner wir nehmen, die bleibt unsere Aufgabe als Makler.
Genau. Und das richtet sich auch ganz entscheidend nach den Rahmenbedingungen. Also das heißt, was finde ich vor? Selbstständige zum Beispiel sind anders als Angestellte. Schwankende Einkünfte, wie gehen wir damit um? Ne? Dann Kunden mit wenig Eigenmitteln. Ich will jetzt gar nicht so weit, so viel immer über das Thema Finanzierung reden, weil wir haben ja gleich auch noch ein anderes wichtiges Thema für alle. Aber wichtig ist eben halt, dass ich mir die Ausgangssituation angucke, ne?
Ja, genau, ne? Und gerne bei unseren Seminaren vorbeischauen, MyQ quälen, wie ich es immer so schön sage. Das macht durchaus Sinn, richtig, Martin?
Ganz genau. Also wichtig ist ja, dass man sich schlau macht, da wo es geht. Und im MyQ bei uns ist es so alles hinterlegt, pro Bankpartner, pro Partner, Produktpartner überhaupt. Das heißt also, schaut da ruhig mal rein an der Stelle. Und am Ende ist es eben wichtig, dass wir das wirklich alle Tools nutzen. Tools, da sind wir wieder beim Thema, die wir zur Verfügung haben. Und hier reden wir ja jetzt gerade über das Thema Kompetenz, ne? Also über Wissen und Erfahrung.
Genau, und wir haben heute viel gesprochen über Weiterbildung, über Technologie, über Struktur in der Auswahl der Partner, im Bankenmix, alles operative Themen. Aber jetzt würden wir beide, glaube ich, ganz gerne noch was anteasern, was in diesem Jahr ansteht. Im Mai, da haben wir nämlich wieder unser bekanntes Innovationsforum geplant. Und da gibt es halt auf dem Markt ja unheimlich viele. Ne? Wenn man so bei LinkedIn unterwegs ist, finden wir viele Branchen-Events, die sich auf Produkte, Anbieter oder eben kurzfristige Impulse konzentrieren. Das ist natürlich auch legitim, aber für uns, Martin, greift das zu kurz. Denn wir wollen dieses Mal einen strategischen Rahmen bilden, Geschäftsmodelle, Resilienz stärken, Marktveränderungen beleuchten. Und genau, das ist das Kern des Formates. Kannst du noch mal ganz kurz die Idee von unserem Innovationsforum 2026 skalieren, Martin?
Genau, das ist vielleicht noch mal ganz wichtig, dass wir das noch mal erwähnen. Das soll kein Event sein, bei dem man konsumiert, sondern ein Raum, wo man reflektiert. Also es geht dabei um Standortbestimmung, Zukunftsfähigkeit. Und deswegen stellen wir an der Stelle auch bewusst größere Fragen. Also wie verändert sich Beratung strukturell beispielsweise? Welche Rolle spielen Spezialisierung und Positionierung? Wie entwickelt sich das Zusammenspiel aus Mensch und Technologie? Ne? Dass wir da wirklich mal konkret drüber reden können an der Stelle. Welche Geschäftsmodelle sind dann aufgrund dieser Voraussetzungen noch nachhaltig tragfähig? Ne? Deswegen, wir wollen da einen Raum schaffen, in dem diese Fragen nicht nur theoretisch diskutiert werden, sondern konkret auf das eigene Unternehmen angewendet werden. Also das heißt, jeder, der da ist, hat dort einen Beitrag und Ziel ist es jetzt, dass jeder Teilnehmer am Ende mit einer klaren strategischen Ausrichtung nach Hause geht. Also nicht nur neue Kontakte knüpfen, das ist ja auch wichtig und auch schön, aber eben halt auf der anderen Seite auch die Inspiration zu haben und mit einer geschärften unternehmerischen Perspektive nach Hause zu gehen. Also Maßnahmen und Perspektiven für das eigene Handeln, für die eigene Strategie dann eben halt in der Beratung mitzunehmen.
Genau. Obwohl es ein Online-Format ist, ne, wollen wir eine ganz klare Entwicklungslinie vorstellen und unterhelfen und dem hier auch eine klare Dramaturgie geben. Das ist so die Idee. Wie ist das so inhaltlich aufgebaut, Martin?
Ja, das ist ja so ähnlich wie das jetzt, was wir gerade gemacht haben mit dem Podcast. Wir reden über die Technik, wir reden über die KI, wir reden über die Fortbildung und wir reden über die Zeitersparnis. Was machen wir dann damit? Und hier haben wir beispielsweise als ersten Punkt die Markt- und die Zukunftsorientierung. Also da geht es um Einordnung. Wo stehen wir als Branche? Also wie erstmal so eine Aufnahme der Trends, die wir haben. Was sind kurzfristige Bewegungen? Was ist längerfristig? Worauf müssen wir uns einlassen? Da wollen wir Orientierung schaffen. Dann ist als zweiter Punkt auch sehr, sehr wichtig die Unternehmensentwicklung. Das heißt, in diesem Teil geht es um Positionierung, Wachstumsstrategien, Prozessqualität und Skalierbarkeit. Also auf die Frage, was mache ich denn jetzt eigentlich mit den Dingen, die wir vorher festgestellt haben, in diesem Umfeld, in dem wir uns befinden? Wie kann ich mein eigenes Geschäftsmodell da weiterentwickeln, unabhängig von einzelnen Produkten oder Produktanbietern? Also mein Modell, ne? Und dritter Punkt könnte da sein, die konkrete Umsetzungsperspektive. Ganz wichtige Geschichte, weil wenn ich da vorher drüber reflektiert habe, dann ist es ja wichtig, dass ich dann auch Schritte finde, die dann sinnvoll sind. Und der Unterschied zu klassischen Events, die wir schon mal kennen, ist die Verzahnung. Da geht es also nicht um isolierte Vorträge, sondern darum, das Ganze zusammenzubringen, weil wir haben die Grundlagen des Marktes, wir haben das, was ich als strategische Antwort darauf für mein Geschäftsmodell formuliere. Das muss verzahnt sein, ansonsten haben wir wieder Einzelvorträge und genau das wollen wir nicht, sondern wir wollen ja diese Lösungen auch mit dem Thema KI, mit der Technik, mit den Voraussetzungen, die wir haben.
Ja, und ich glaube, was wir auch das erste Mal machen und deswegen sind wir so stolz darauf, lieber Martin, ist, wir öffnen das Forum für alle. Ne? Also es werden nicht nur unsere Partner eingeladen, sondern jeder, der das heute hier hört und sagt, oh, ich bin in der Finanzbranche unterwegs und könnte mir Quality Pool mal angucken und gucken, ob die wirklich das machen, was sie sagen. Die sind eingeladen, oder Martin?
Ja, weil beide Gruppen können voneinander profitieren. Also Ideen von außen sind neues, also nicht neu, aber es ist immer etwas, worauf man sich einlassen muss. Erfahrene Makler bringen Praxis, Marktkenntnis, Realitätssinn ein und natürlich die Kenntnis, wir kennen uns untereinander, das ist Fakt. Aber es gibt da dann eben halt auch Menschen, die anders denken und die bringen dann vielleicht mal Perspektiven mit, frische Perspektiven. Wir stellen uns der Diskussion an der Stelle dann auch. Also ich glaube, dass dieser Austausch Dynamik erzeugen kann. Und gleichzeitig ist das Ganze aber trotzdem so strukturiert, dass jede Zielgruppe relevante Inhalte erhält. Also es geht nicht um Vermischung, sondern um Perspektivenerweiterung dabei. Wir wollen die Themen, die wir eben skizziert haben, ganz klar mit ihrer Verzahnung bringen Aber wir wollen auf der anderen Seite auch die frischen Ideen von außen ranziehen. Und ich glaube schon, dass das eine wichtige Geschichte ist, dass man Beratung als unternehmerische Tätigkeit versteht, mit einer klaren Positionierung und einer klaren Strategie. Und das wird langfristig erfolgreicher sein als jemand, der rein situativ denkt, ne?
Ja, also ich fasse nochmal zusammen, damit man das, was wir jetzt gerade zum Innovationsforum gesagt haben, auch als Mensch versteht. Ich glaube, so im ersten Tag, Martin, ne, haben wir uns dazu entschieden, eine Standortbestimmung mit den Leuten zu machen. Das heißt, wir gucken genau mit euch gemeinsam hin, wo steht ihr heute, wo könnt ihr euch hinentwickeln und wie können wir Geschäftsmodelle gemeinsam finden, damit ihr die auch zu euch passend andockt. Ja,
Und das Ganze als Austausch, ne?
das als Austausch, genau.
Ganz wichtig.
Ja. Am zweiten Tag haben wir das Thema KI wieder drin. Wenn ich ein neues Geschäftsmodell entwickle oder mein Geschäftsmodell verstanden habe, stellen wir uns hier die Frage, wie kann ich das effizienter gestalten? Ne? Und am dritten Tag schauen wir dann hin, wie können wir diese Effizienz sozusagen noch stärker skalieren, indem wir das starke Hypoport-Netzwerk nutzen. Also ich glaube, eine starke Aufbau an drei wesentlichen Themen und da ist für jeden was dabei. Und jetzt sind wir auch am Ende unseres Podcasts angekommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir haben heute, glaube ich, super vier spannende Themen aufgegriffen. Weiterbildung ist kein Pflichtprogramm, Technologie kein Selbstzweck, Bankenvielfalt, Produktpartnervielfalt gar kein Zufall und Perspektive ist kein Luxus, sondern das ist Voraussetzung für nachhaltiges Wachstum.
Das ist ganz wichtig und wir haben ja heute auch erlebt, wie diese Themen auch zusammenspielen. Das heißt, tatsächlich der Einsatz der Technik, die Fortbildung, wir haben es ja schon mehrfach gesagt, ganz wichtig, dass wir da eben halt diese Verzahnung auch herstellen können, damit das Ganze auch wirklich genutzt werden kann von euch. Denn darum geht es.
Genau, also an dieser Stelle nochmal danke an alle, die bis hierhin zugehört haben, mitdenken und vielleicht sogar mitentwickeln. Weiterbildung lebt nämlich vom Dialog und deswegen freuen wir uns über Kommentare, Likes. Dieser Podcast ist auf allen Audio-Streaming-Plattformen zu hören. Und wie gesagt, liked es, teilt es, kommentiert es oder schreibt uns einfach eine Nachricht. Wir freuen uns darüber. Und Martin?
Wie im ganz normalen Seminarleben auch, jedes Feedback ist mir willkommen und natürlich besonders das Positive. Und von daher bleibt neugierig, bleibt strukturiert und bleibt nah dran an den Kunden, Kundinnen. Ganz wichtig. Und an der Stelle sage ich bis bald und auf ein starkes Jahr 2026 alle gemeinsam.
Tschüss.